weil wir einfach zu viel für Zielgruppen produziert haben, für die wir eh schon zu viel Geld ausgegeben haben.
Miteinander reden und nochmal miteinander reden. Und ja.
Da gibt es Vorlagen, an die wir uns halten sollen, müssen, dürfen, meist auch tun. So.
Genau, wo auch. Ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt unterschreiben.
Der ARD-Podcast Formatentwicklung.
Um gute Inhalte an den Start zu bringen, braucht es 4 Kräfte, sagen die Kollegen vom SRF. Wir schauen mit euch in die Schweiz und klären ganz konkret,
welche 4 Kräfte das eigentlich sind, wie sie zusammenspielen und was wir davon für unsere Formatentwicklungen lernen können.
Ihr seid beim ARD-Podcast Formatentwicklung. Formatentwicklung ist mein Job. Mein Name ist Christine Schulz und ich arbeite bei MDR Next, der Innovationseinheit vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Und ich höre auf den Namen Johann Helmer Hein, bin im Hessischen Rundfunk zu Hause und dort Ideenmanager im Portfolio-Management.
Wir sind heute auch direkt 4 Kräfte, nämlich wir beide hier im Studio und unsere Gäste in Zürich. Viviane Aubert leitet die digitale Distribution im SRF und Manuel Thalmann ist der führende Kopf der jungen Angebote. Beide haben sie das 4-Kräfte-Modell mit aus der Taufe gehoben. Schön, dass ihr da seid.
Hallo zusammen, schön dürfen wir da sein.
Herzlich willkommen, wir freuen uns.
Kräfte klingt immer so ein bisschen nach Superheld. Was ist denn deine Superkraft, Viviane?
Ich glaube, meine Superkraft, respektive die von meinem Team, ist es, dass sie die Inhalte zur richtigen Zeit am richtigen Ort platzieren, damit sie von möglichst vielen Leuten gesehen, gehört oder konsumiert werden können.
Das ist echt eine Superkraft.
Ja, finde ich auch. Mhm. Manu, hast du auch eine Superkraft?
Ach, schön wär's. Ich glaube, wir können in meinem Team, wir können Inhalte produzieren, die Menschen unter 30 interessieren. Und wenn man es ein bisschen größer machen will, zurück zur Marke SRF bringen sollen. Das wäre vielleicht so eine Superkraft.
Das ist schon auch eine krasse Superkraft, wenn ihr das schafft. Das Problem haben wir ja alle im
Öffentlich-Rechtlichen. Das ist nicht immer einfach, genau, das kennen wir alle, richtig.
Komm, dann gehen wir jetzt ins Fitnessstudio und lernen, diese Kräfte auch aufzubauen.
Ja, genau, dieses 4-Kräfte-Modell, das habt ihr mitentwickelt. Und bevor wir uns das mal ganz genau anschauen, würde ich gerne wissen, warum habt ihr das denn entwickelt?
Ich glaube, der Ursprung, wir erreichen einen großen Teil der Menschen in der Schweiz einfach nicht mehr genug. Das sind vor allem Menschen unter 45. Das kennt ihr auch. Die linearen Angebote im Radio und TV, die erreichen Menschen über 60 immer noch sehr gut. Aber alles, was dann so unter 45 ist, ist schwierig. Und wir haben bei SRF einfach gemerkt, dass so wie wir arbeiten, so wie wir produzieren, so wie wir Inhalte an die Leute bringen, dass das nicht mehr funktioniert hat. Und haben darum entschieden, ein bisschen sparen war logischerweise auch noch dabei, dass wir ein neues Modell brauchen, um auf Augenhöhe eben in diesen Kräften arbeiten zu können. Und am Ende dann halt die Menschen wieder besser erreichen zu können. Aber ich glaube, so die Ausgangslage war wirklich, wir erreichen gewisse Menschen nicht mehr. Wie können wir uns neu organisieren, um diese Menschen wieder besser zu erreichen?
Und welche 4 Kräfte braucht es dafür?
Da braucht es den Inhalt, es braucht Audience, die Distribution und die Produktion.
Wie kann ich mir die Audience-Abteilung vorstellen? Ist das so ein Teil Medienforschung und Teil NutzerInnenbefragung?
Genau, also bei uns sind die so aufgeteilt, da gibt es einen Teil, wo es um Studien geht, um NutzerInnenforschung und dann den Analyseteil, wo sie wirklich unsere Angebote analysieren, den Markt analysieren und mithilfe der Studien dann auch Handlungsempfehlungen geben und schauen, wie wir unsere Wirkung steigern können.
Wie geht es denn los, wenn wir es einmal praktisch machen und vielleicht so an einem Beispiel mal gucken, wie jetzt diese 4 Kräfte zusammenspielen? Wenn ich habe eine Idee und sag jetzt, das müssen wir jetzt unbedingt machen, das wird das nächste Erfolgsformat auf TikTok.
Also grundsätzlich, was schon mal anders ist, früher war es wirklich so, da hatten wir im Inhalt immer die Ideen und dann haben wir das umgesetzt. Und jetzt ist es halt so, die Ideen können von verschiedenen Stellen kommen. Also du kannst nach wie vor als Redakteurin kannst du eine Idee haben für das neue TikTok-Format. Es kann aber auch Audience sein, die kommen und sagen, hey, für Zielgruppe XY, sagen wir mal 15- bis 18-Jährige, da haben wir zu wenige Angebote oder da fehlt ein Angebot. Es kann aber auch die Distribution sein, die kommt und sagt, hey, auf einem unserer linearen TV-Kanäle fehlt Angebot X oder Y. Also die Ideen oder der Ausgangspunkt für ein neues Format, der kam früher vielleicht meist aus dem Inhalt und heute kann der eigentlich von Audience kommen, von der Distribution kommen oder eben aus dem Inhalt kommen. Und dann fängt die Formatentwicklung eigentlich an und was neu ist jetzt bei jeder Entwicklung, sei es ein neues Format, sei es ein neuer Kanal auf TikTok beispielsweise, sind immer alle Kräfte von Anfang an dabei. Und nur wenn du along the way alle Kräfte immer dabei hast und am Ende auch alle einverstanden sind, kannst du das neue Angebot dann wirklich auch distribuieren. Und das egal, ob das fürs lineare Radio, fürs lineare TV, ein Podcast oder ein Social-Media-Angebot ist, der Weg ist eigentlich immer gleich und es sind immer alle Kräfte involviert.
Aber das ist ja total gut, dass die Idee nicht mehr nur noch von den quasi die Content-Machenden, also AutorInnen, RedakteurInnen kommt, weil das ja quasi auch eine mehr Diversität quasi in die Ideen reinbringt. Also wir haben tatsächlich auch jetzt bei dem ARD Playbook Formatentwicklung am Anfang auch kurz aufgedröselt, so welche Anlässe gibt es überhaupt, ein neues Format zu entwickeln. Und das ist, ja, manchmal ist es einfach die Idee unter der Dusche oder halt das Thema oder irgendein Anlass. Aber manchmal ist es auch so, welche Zielgruppe bespielen wir eigentlich noch nicht oder auf welcher Plattform sind wir eigentlich noch nicht unterwegs. Also es gibt ja unterschiedliche Zugänge und wenn dann von denen tatsächlich auch die Ideen kommen, dann steigt damit ja ein bisschen auch die Chance, dass es dann auch erfolgreich wird, oder?
Ja, also die Vielfalt ist auf jeden Fall größer bereits bei den Ideen, die da kommen und die da entstehen und die dann auch weiter bearbeitet werden. Ich glaube, das sehen wir schon, dass hier auch die anderen Perspektiven, also die von Audience, aber auch die der Distribution oder von irgendwem, also jeder im Haus kann das machen, auch Externe können Ideen eingeben. Das heißt, bereits bei der Ideenfindung oder bei der Ideeneingabe haben wir eine größere Vielfalt.
Und ich glaube, ein anderer Punkt ist halt wirklich auch, wir haben weniger Formate oder Kanäle, die überhaupt nicht funktionieren, weil du halt wirklich alle Perspektiven von Anfang an dabei hast. Die Idee unter der Dusche einer Redaktorin war vielleicht die geile Idee, hat dann aber aus gewissen Gründen nicht funktioniert. Vielleicht ist es besser, aus dem Bedürfnis rauszukommen, dass Audience mal definiert und sagt, hey, die Zielgruppe oder das Bedürfnis, da müssen wir was machen dazu. Und ich glaube, wenn man es so in einem Satz sagen müsste, dann fehlen wir einfach weniger, seit wir dieses neue Modell haben. Es ist noch nicht alles perfekt. Wir produzieren immer noch Formate, die nicht funktionieren. Aber ich glaube, wir haben weniger Formate, die irgendwie nicht ans Publikum kommen durch dieses neue Modell.
Wir nennen das immer lieber früh im Kleinen scheitern als spät im Großen. Also dass wenn am Anfang, du hast es ja eben so en passant gesagt, so, das sind alle Beteiligten quasi mit am Tisch und so werden natürlich irgendwie auch die Schwächen und die Stärken eines Formats viel früher schon irgendwie erkannt und dann kann man halt auch früh die Schwächen quasi irgendwie ausmerzen oder Fehler irgendwie bereinigen und nicht dann, wenn man mit der Entwicklung fertig ist, am Ende feststellt, oh, das brauchen wir gar nicht oder oh, das funktioniert gar nicht und dann quasi den ganzen Entwicklungsprozess irgendwie in die Tonne kloppen muss.
Genau. Ja. Aber ich glaube, hier liegt auch ein bisschen dann Frustrationspotenzial, weil es natürlich schon frustrierend sein kann, wenn bereits, ich sage das in Anführungszeichen, wenn bereits im Entwicklungsprozess Dinge gestoppt werden, Ideen nochmal geändert werden müssen, bevor sie, und das ist aus Sicht von früher, vor allem von Inhaltsleuten, wie sie das früher gemacht haben, bevor sie überhaupt den Weg zum Publikum gefunden haben.
Aber das hat man ja eigentlich fast in jeder Formatentwicklung. Also ich stecke auch gerade wieder in einer und es gab absolut diesen Moment von, okay, wir haben jetzt anderthalb Wochen dran gearbeitet und wir kommen an Punkte, wo wir merken, so wird das nichts. Und dann ist das natürlich total frustrierend zu merken, okay, das, wofür wir uns entschieden haben, ist so nicht rund oder wir kriegen das nicht in Serie gedacht. Ne? So sind tatsächlich die Themen dann ausgegangen, relativ zügig. Und dann schmeißt man es halt nochmal über den Haufen und macht nochmal neu. Aber halt genau wie Helmer sagt, ne, lieber in diesem Kleinen und guckt nochmal, wo sind denn eigentlich die Lücken, so wie können wir es denn noch ein bisschen besser machen und wie können wir die Nutzer in da gut einbinden und die haben uns jetzt halt auch wieder total geholfen und jetzt fühlen wir uns sehr auf dem richtigen Weg. Und ich habe so das Gefühl, das gehört eigentlich zu jeder Formatentwicklung dazu, dass man so diese kleinen Frustrationsmomente und Momente des Scheiterns halt irgendwie hat oder was sich wie Scheitern im ersten Moment anfühlt, aber eigentlich ja ein super wichtiger Lernprozess ist.
Die neue Sache an diesem Prozess, wie wir ihn machen mit den vier Kräften, ist halt wirklich, dass wir auf Augenhöhe sind. Also diese vier Kräfte, die arbeiten auf Augenhöhe miteinander und jedes Argument, egal aus welcher Kraft es kommt, hat das gleiche Gewicht. Das heißt, da kommen dann auch mal für dich als inhaltliche Formatentwicklerin Argumente aus einer anderen Kraft, die vielleicht auf den ersten Blick schwierig zu verstehen sind oder die deinem Kreativitätsprozess gefühlt auf die Füße stehen.
Mhm.
Wie geht ihr damit um?
Auch durch wenn, die, ja.
Wenn diese Frustrationsmomente entstehen, ja, was, wie löst ihr das wieder?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es einfach so, dass diese Momente von wir scheitern mal und müssen nochmal eine Stufe zurück, die sind einfach seltener geworden durch diesen neuen Prozess, weil du von Anfang halt wirklich alle Kräfte dabei hast, du hast alle Perspektiven dabei, du hast die Zielgruppe immer dabei. Das heißt, die Momente, wo wir sagen müssen, funktioniert nicht, lass uns nochmal auf Stufe 1 zurückgehen, ich glaube, die sind seltener geworden. Was es aber immer noch gibt, und ich glaube, das wird auch, wenn Menschen zusammenarbeiten, immer so sein, sind so die Frustmomente, die gibt es schlicht und einfach, aber durch das der Prozess halt so klar ist und du weißt von Anfang an, du musst alle Kräfte am Schluss dabei haben, sonst wird dieses Format oder dieser Kanal nie online oder on-air gehen, ist es wie normal und völlig klar für alle, dass man halt ab und zu auch mal nochmal eine Runde drehen muss. Und jetzt aus der Erfahrung der letzten 2 Jahre funktioniert das meist auch. Also so die Momente, wo es am Schluss dann wirklich zu Streit kommt oder wir nicht mehr weiterkommen, die sind sehr, sehr selten geworden bei uns.
Aber die Extrarunden, die sind da. Und weil du vorhin gefragt hast, wie wird das dann gelöst? Miteinander reden und nochmal miteinander reden. Und ja, die Perspektiven einnehmen der anderen. Mit der Zeit kennt man dann die ja auch und kann die schon antizipieren. Man weiß dann schon, die Audience-Vertreterin wird bestimmt wieder dieses Argument bringen. Und dann, ja, man findet sich irgendwie. Also ich glaube, wir haben sehr viel besser gelernt, zusammenzuarbeiten.
Ja.
Das klingt sehr nach Aushandelsprozess jedes Mal wieder. Habt ihr da Tricks, wie man so einen Aushandelsprozess so hinkriegt, dass er sich nicht wie ein Kaugummi sehr, sehr lange hinzieht, sondern man trotzdem schnell zu Ergebnissen und Entscheidungen kommt?
Natürlich, aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt hier so ausplaudern sollen.
Wir verraten es auch nicht weiter.
Wir sind ja unter uns.
Genau, wir sind ja unter uns. Also ich weiß nicht, was ich halt immer einer der zentralsten Punkte finde, ist, bevor wir überhaupt in den Prozess gehen, dass der Projektauftrag, dass der klar ist, dass da die Rollen klar sind, dass die Deadlines klar sind, dass auch das Endresultat irgendwo klar definiert ist, wo wollen wir hin. Und dann wirst du auf dem Weg immer Diskussionen haben. Aber wir merken, die Projekte, die schwierig sind, sind die, wo am Anfang der Auftrag nicht klar ist und nicht alle einverstanden sind. Und das gibt's immer noch, weißt du, dass irgendjemand was einschleust, und dann sind nur 2 der 4 Kräfte dabei und dann hast du Potenzial für Frust und Potenzial für Extrarunden. Aber die Projekte und die Formate, die wir entwickeln, wo am Anfang wirklich man sich auch Zeit genommen hat, diesen Projektauftrag zusammen zu formulieren und alle dann auch unterschreiben, sind die, wo dann der Weg wahrscheinlich ein bisschen einfacher ist.
Ja, das klingt auch irgendwie sehr, sehr cool, so wenn alle unterschreiben müssen, ist wie so ein Ehevertrag für das neue Format oder so.
Ja, weil wir müssen am Ende, können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen, wir müssen das ja immer noch pitchen in unserem Commissioning Board. Und heute ist es auch so, der Projektauftrag, also bevor überhaupt irgendetwas entwickelt wird, der wird auch schon in diesem Board besprochen und für gut befunden. Und da sitzen auch alle Kräfte. Das heißt, du hast eigentlich, bevor du überhaupt anfangen darfst, sage ich jetzt mal, für etwas zu entwickeln, hast du schon das Backing aus diesem Board, dann kannst du in die Entwicklung und dann musst du das nochmal pitchen da und dann kann es dann losgehen.
Was sich ja für mich als Macherin dann auch irgendwie viel besser anfühlt, ne? Das, also da fühlt man sich ja einfach auch sehr motiviert und bestärkt und ernst genommen mit der Idee, die man dann hat. Aber ich würde gerade gerne den Schritt tatsächlich nochmal zurückgehen. Also wie kommen denn die Ideen zu euch und wie ausgereift sind die dann schon?
Ganz unterschiedlich. Da gibt es wirklich alles. Also da gibt es Ideen, die kommen einfach als eine Idee. Ich möchte unbedingt mal ein Dating-Format machen. Da gibt es Dinge wie, unsere Redaktion möchte schon lange einen TikTok-Kanal. Und dann gibt es dann all die Ideen, die wirklich auf einem Auftrag beruhen oder die dann mal zu einer Redaktionsleitung kommen, die dann einen Auftrag schreibt. Und diese Aufträge, die kommen dann ins Commissioning Board. Die werden dann geprüft von allen 4 Kräften, ergänzt, korrigiert, geschaut, ob es da Zielkonflikte gibt oder ob noch was hinzugefügt werden muss. Und dann geht es zurück in die Teams, die sich immer aus Menschen aus allen 4 Kräften zusammensetzen.
Habt ihr da aber quasi ein Formular, was ich ausfüllen muss?
Ja, ja, genau, da gibt's Vorlagen, an die wir uns halten sollen, müssen, dürfen, meist auch tun. So.
Aha, also wenn du eine Idee hast, dann geht die ganz schnell durch.
Nee, das war früher vielleicht mal so, aber heute geht das definitiv nicht mehr.
He wishes.
Genau, nee, also das ist wirklich, die Vorlagen sind relativ klar. Also auch externe Produktionsfirmen, die bei uns ein paar Pitches mitmachen können oder die natürlich auch Ideen einreichen können, das sind die Formulare klar. Die Idee gibt es ein Formular. Es gibt für Grobkonzept ein Formular, für Detailkonzept ein Formular. Finde ich ehrlich gesagt auch noch cool, weil wir sind bei SRF ja doch auch ein Unternehmen mit irgendwie 3000 MitarbeiterInnen. Und da einfach mal ein bisschen Struktur reinzubekommen, dass diese Aufträge gleich aussehen, die Ideenpapiere einigermaßen gleich aussehen und dann auch die Konzepte hinten raus, immer plus minus logischerweise, ein bisschen Kreativität darf da auch noch rein, das hilft ja im Prozess eigentlich auch.
Ja, und es schafft ja auch sehr fair einfach, es schafft ja für jeden dieselbe Grundlage.
Genau, ja. Richtig.
Ja, bei uns gibt es diese Formulare auch und die kann man ganz unterschiedlich, die werden auch ganz unterschiedlich ausführlich oder nicht ausführlich ausgefüllt.
Also wir haben es tatsächlich jetzt im HR überarbeitet und haben den ursprünglichen Formatfragebogen wirklich maximal eingedampft in die wirklich nur noch wichtigsten Angaben, um überhaupt mal so einen ersten Portfolio-Check zu machen. Mhm. Brauchen wir das überhaupt oder geht es um eine Zielgruppe, die wir sowieso schon noch und noch erreichen und jetzt nicht nochmal erreichen müssen, dass man so einen ersten Abgleich machen kann. Und dann alles Weitere tatsächlich erstmal in einem ersten persönlichen Gespräch dann irgendwie mit den Ideengebern, wo auch immer sie herkommen, dann irgendwie zu klären.
Und das, was du jetzt ansprichst, ist ein super Punkt, nur schnell, wenn ich schnell reingrätschen darf. Für eine bestimmte Zielgruppe zu viel zu produzieren, ist genau einer der Punkte, wieso es dieses Modell braucht, weil wir natürlich einfach früher zu viel Inhalte für eine Zielgruppe 60 plus produziert haben und jetzt durch die vier Kräfte und dieses Board halt einfach ein bisschen steuern können, dass wir nicht wieder eine lineare Fernsehsendung für unsere Großeltern und vielleicht Eltern produzieren, sondern vielleicht gucken sollten, eher nochmal was für die Scharniergeneration 35 bis 50 zu haben oder halt nochmal etwas für das jüngere Publikum. Also so einer der wichtigsten Punkte, glaube ich auch, wieso das Modell Sinn macht, weil wir einfach zu viel für Zielgruppen produziert haben, für die wir eh schon zu viel Geld ausgegeben haben. Das ist wirklich ein mega wichtiger Punkt.
Ich finde ich auch richtig spannend und müssen denn jetzt, habt ihr alle eure Formate, die es im SRF schon vor dem Vier-Kräfte-Modell schon gab, da nochmal durchgeschickt und geprüft und dann den Rotstift angesetzt oder gilt es nur für neue Formate?
Das gilt wirklich nur für neue Formate. Also dieses Gesamtportfolio noch einmal zu überarbeiten, das wäre, ja, das ist ein Riesenschritt, wie du dir vorstellen kannst, ja. Eine Riesenarbeit. Und ich glaube, jetzt bei der Einführung dieses neuen Modells, da haben wir mal mit den neuen Formaten gestartet. Und man muss auch sagen, wenn da Dinge dazukommen bei bereits bestehenden Formaten, wenn da digitale Verlängerungen reinkommen und so weiter, so landen dann nach und nach in den Monaten, die wir das jetzt schon machen, landen dann nach und nach auch alle diese Formate irgendwie in irgendeiner Form oder ein Teilbereich eines solchen Angebots landet dann auch wieder im Commissioning Board und man spricht darüber.
Und jetzt hat man ja nicht unendlich viel Geld zur Verfügung, um neue Formate so am laufenden Band zu produzieren. Wie viel könnt ihr denn tatsächlich umsetzen in einem Jahr?
Das wird immer geprüft. Also das ist wirklich Teil auch von so einem Konzept, das dann da eingegeben wird, dass da steht, wie wollen wir das finanzieren? Und das gehört dazu bei der Erarbeitung, dass man dann mit dem Controlling spricht, dass man ein Budget aufstellt, dass man schaut, welche Redaktion kann und möchte das finanziell stemmen. Ja.
Klare Ziele definieren dann und dann von Anfang an auch den Review-Prozess aufsetzen, sodass dann alle Formate schnell auch gecheckt werden, funktioniert es nicht, funktioniert der Kanal, funktioniert das Format. Wenn du die Zielwerte nicht erreichst, diskutieren, hey, gibt es noch eine Runde, gibt es eine Weiterentwicklung, gibt es noch eine Chance, aber wenn es dann auch nicht funktioniert, dann wirklich auch relativ zügig Formate auch wieder einzustellen, was es jetzt in den letzten Monaten bei uns durchaus auch gegeben hat. Also der Prozess ist ja nicht nur, die neuen Formate zu entwickeln mit den vier Kräften, sondern auch von Anfang an zu gucken, wenn die dann mal online sind oder wenn die mal am TV sind, was sind die Ziele? Wurden die Ziele erreicht? Ja, nein. Nein, gibt es eine Chance auf Weiterentwicklung? Nein, dann ein Format auch schnell wieder sein zu lassen, um was Neues zu machen.
Das heißt aber auch, dass also das Geld für die neuen Ideen und für die neuen Formate kommt immer aus der Redaktion heraus. Ihr habt keinen Goldtopf bei euch stehen.
Goldtopf wäre schön. Also unser Commissioning Board, da hat es finanzielle Mittel drin für Pilotstaffeln beispielsweise oder für den Start, Anschubsfinanzierung. Und dann ist es aber so, wenn du es dann weiter produzieren willst, ich mache ein Beispiel, wir haben in diesem Jahr oder im letzten Jahr ein Format entwickelt für einen YouTube-Kanal, da hat uns das Commissioning Board die erste Staffel finanziert mit der Auflage von Anfang an, wenn es dann erfolgreich ist und ihr eine zweite Staffel machen wollt, dann gibt es nicht noch einmal Geld, dann müsst ihr es aus eurem Bereich hinaus finanzieren. Mhm. Wir haben das Format produziert, in den vier Kräften entschieden, hey, das war erfolgreich genug, wir wollen eine zweite Staffel und ich musste dann bei mir im Bereich Geld umlagern, um die zweite Staffel zu finanzieren. Was es aber wirklich gibt, und das ist ein wichtiger Punkt, ist ein kleines Budget in diesem Commissioning Board, um wirklich auch neue Dinge auszuprobieren. Wenn die dann aber funktionieren, dann muss es in den Redaktionen finanziert werden. Mhm. Und aber ich finde das eben noch cool, ehrlich gesagt, weil es, wenn du jetzt für einen Inhaltsbereich verantwortlich bist oder für eine Redaktion verantwortlich bist, zwingt dich das halt immer dazu zu gucken, ob wirklich alles, was du tust, funktioniert, weil immer Neues nachkommen kann und du möchtest ja auch, also wir jetzt auf jeden Fall ein Bereich sein, der neue Dinge ausprobiert, aber dann weißt du auch wirklich immer, wenn etwas funktioniert, dann musst du automatisch bei dir wieder eine Angebotsfokussierung machen, weil sonst kannst du es nicht finanzieren und jetzt im Moment, wo wir nicht mehr Mittel haben werden als SRF insgesamt, finde ich, hilft das den Redaktionen wirklich auch immer in Bewegung zu bleiben.
Und da sind wir dann auch am Punkt, wo irgendwann dann das ganze Portfolio durch diesen Commissioning-Prozess, durch die neuen Angebote irgendwie immer wieder überdacht wird. Also wo diese Angebotsfokussierung dann stattfindet und wo dann auch über bestehende Formate nachgedacht wird, ob sie vielleicht zum Teil finanzielle Mittel abgeben müssen an eine Neuentwicklung.
Und es gibt ja eine gewisse Dynamik so im digitalen Markt. Und so wie das klingt, habt ihr ja dann damit auch einen Weg gefunden, dieser Dynamik gerecht zu werden und nicht dann so schwerfällig erst zu spät auf, keine Ahnung, neue Plattformen oder neue Funktionen von den Plattformen oder veränderte Algorithmen der Plattform oder so zu reagieren oder, keine Ahnung, neue Technologien, neue Bedürfnisse der Leute ändern sich und solche Dinge passieren ja, dass man dann auch in der Lage ist, viel schneller darauf zu reagieren.
Mhm. Ich glaube, einerseits, ja, ich würde das jetzt nicht uneingeschränkt unterschreiben. Ich glaube, dadurch, dass wirklich alle zusammen an den Tisch sitzen müssen, sich einig werden müssen, geht das schon zum Teil auch länger. Auf der anderen Seite sind wir viel fokussierter. Also früher war das halt so, da hatte man eine gute Idee am Abend in der Kneipe und schrieb sich das auf einen Bierdeckel und am nächsten Tag hat man diesen Facebook-Kanal eröffnet und keine Ahnung, wer den dann betreut hat und man hat einfach mal ein bisschen gemacht und vielleicht lief das dann oder nicht. Das geht nicht mehr, das geht deutlich länger. Aber ich glaube, es ist wirklich die Erfolgschancen, die wir damit steigern und auch die Möglichkeiten, dann wirklich etwas zu machen, was dann auch längerfristig oder ein bisschen länger hält, was dann wirklich Erfolg haben kann, weil da die Ressourcen drauf sind, weil das auf die Zielgruppe abgestimmt ist und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir sind in dem Sinne nicht unbedingt schneller im Aufmachen geworden, aber irgendwie zielgerichteter und erfolgsversprechender.
Mhm. Das ist schon, finde ich, schon eine krasse Entwicklung. Es spricht ja sehr für den Prozess, weniger Fails zu haben und die Gewerke miteinander zu verzahnen, zu vereinen und an einen Tisch zu bringen. Was macht für euch außerdem noch den Erfolg dieses Modells aus?
Ich glaube, eine der größten Änderungen an diesem neuen Organisationsmodell ist, dass wir die Augenhöhe haben. Also, dass wir dieselbe Augenhöhe haben von allen vier Kräften, gerade zwischen Inhalt und Distribution, aber auch mit Audience ist das ein großes Thema, auch ein viel diskutiertes Thema, wo ich aber einen totalen Gewinn daraus sehe, dass wir es schaffen, über Publikumszahlen auf derselben Augenhöhe zu sprechen, wie wir über Storytelling, über eine gute Idee sprechen, wie wir aber auch aus unserer Sicht, also aus der Distribution, über die plattformgerechte Aufbereitung sprechen. Also sind das jetzt Hochformat-Videos? Ist es Querformat? Was ist die Qualität? Welche Qualität brauchen wir für unsere eigenen Plattformen? Wie unterscheidet die sich von einem Instagram-Video und so weiter? Also dass wir alle diese Argumente auf derselben Ebene einbringen können und jedes ist genau gleich schwer oder genau gleich wichtig. Das also aus unserer Sicht macht das einen großen Unterschied und verhilft dann auch unseren Kanälen und nicht nur unseren Formaten zu mehr Reichweite.
Also klingt nach einem kompletten Erfolgsmodell. Gibt es für euch irgendwas, was nicht funktioniert? Wo ihr sagt, da müssen wir ran oder da sind wir gerade in so einem Review-Prozess mit uns selbst auch?
Ich glaube, was schwierig ist, ist wirklich, Vivian hat es angesprochen, oder? Also wir sind nicht schneller geworden. Also das ist halt wirklich ein Punkt, da müssen wir schon ehrlich sein. Also die Prozesse, die sind klarer und die machen Sinn und alle Kräfte sind involviert, aber wir sind nicht schneller geworden. Und jetzt haben wir die Bier-Idee so als einen negativen Punkt gehabt. Wir hatten natürlich auch schon Bier-Ideen, die dann 2 Tage drauf auf dem Sender waren. Ich übertreibe es ein bisschen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Und das ist heute eigentlich nicht mehr möglich. Du kannst die geilste Bieridee haben, die du je hattest, und vielleicht ist es wirklich auch eine geile Idee, aber du wirst eine gewisse Zeit brauchen, bis du es dann umsetzen kannst. Das ist auch wieder ein bisschen übertrieben, aber ich finde so, als auch aus dem Prozess, die ich jetzt auch miterlebt habe, wir sind nicht schneller geworden und ab und zu wird es uns gut tun, auch mal mutig noch einen Schritt schneller zu sein. Und das ist halt in diesem Modell auch mit den Pitches im Commissioning Board etc. nicht mehr möglich so.
Und ich glaube auch, ein weiterer Punkt ist, dass wir die Zielkonflikte viel stärker spüren als zuvor. Mhm. Also die werden viel sichtbarer. Und wenn ich von Zielkonflikten spreche, dann meine ich zum Beispiel die Zielkonflikte zwischen, wir wollen unser Publikum am TV nicht verlieren. Und die sind sich ein gewisses Storytelling, eine gewisse Art und Weise der Produktion gewöhnt. Trotzdem wird unser Geld nicht gerade mehr, sondern eher weniger. Und wir müssen irgendwie diesen digitalen Shift auch hinkriegen. Das heißt, in all diesen Diskussionen von Neuentwicklungen und auch von der Finanzierung von neuen Entwicklungen werden die Zielkonflikte zum Beispiel zwischen linearer und digitaler Distribution sichtbarer und spürbarer auch für alle Beteiligten.
Ja, wie stellt ihr denn diese Teams zusammen? Also sind es immer dieselben Leute, die an den einzelnen, die für die einzelne Kraft sozusagen da sind? Sind das feste Teams?
Da sind wir auch gerade in einem Prozess drin, diese Entwicklungs- oder wie wir unsere Entwicklungsteams aufgestellt haben, nochmal zu überarbeiten, zu optimieren. Im Moment ist das so, dass alle Abteilungen EntwicklerInnen haben, sie da mitarbeiten, aber dass es auch unter den Mitarbeitenden in den Redaktionen, bei uns in der Distribution, aber auch unter den Analysten bei Audience Menschen gibt, die dann für einen bestimmten Bereich oder ein Format zuständig sind und die sich dann in diesen Entwicklungsteams einbringen.
Okay, das heißt also, es treffen auch tatsächlich dann dort in diesen Teams lineare und digitale Kollegen und Kolleginnen
unbedingt
zusammen.
Ja, unbedingt.
Unbedingt. Also gerade wir in der Distribution, wir sind auch eine der größten Bereiche oder Abteilungen in dem Modell. Da sind halt viele in der Kraftdistribution stecken halt noch ganz viele Bereiche mit drin. Also da haben wir die Markenführung, wir haben das Marketing, die Vermarktung, da ist die digitale Distribution mit drin, da ist aber auch Kanäle TV mit drin, da ist das Kanalmanagement des Radios mit drin. Das sind dann schon auch manchmal mehrere Personen, die da aus der Distribution in so einem Team mitarbeiten. Das sind dann doch ein paar Köpfe, sind auch oft Menschen, die nicht ganz neu in Entwicklungen drin sind. Also zum Teil sind das solche, die immer wieder in Entwicklungen mitarbeiten, gerade auch natürlich die EntwicklerInnen. Aber das kann auch gut sein, dass da immer mal wieder jemand mit drin ist, der zum Beispiel die Idee hatte oder die für die Produktion dafür zuständig ist, die noch nie in einem Entwicklungsprozess mit dabei war.
Und das ist vielleicht ein anderer Punkt. Also ich glaube, so das Thema Geschwindigkeit jetzt auch, wenn Vivian sagt, das sind große Teams, oder das müssen wir nicht mehr drüber sprechen, also da wirst du nicht schneller. Was aber, das ist so ein kleiner Punkt, aber ich fand den halt schon schön jetzt in den letzten 2 Jahren. Du lernst durch diesen neuen Prozess halt einfach Leute kennen im Unternehmen, mit denen du noch nie was zu tun hattest. Mhm. Und ich kann da nur für mich sprechen, aber ich habe wirklich auch wieder Menschen kennengelernt, mit denen ich jetzt mega gern zusammenarbeite. Mhm. Das andere gibt es auch, aber wirklich mehr halt auch Menschen, wo man dann so sagt, hey, mit dir hatte ich ja nie was zu tun und jetzt über diesen neuen Prozess, über die neuen Kräfte, lernst du halt jetzt in diesem Riesenhaus SAF, und das ist bei euch ja nicht anders, halt wieder mit neuen Menschen zu arbeiten, und ich habe das sehr geschätzt, finde ich, die 100%, letzten Jahre.
Ja, das ist ja so mega wertvoll, ne, dass man mehr in Vernetzung geht und mehr in den Austausch geht. Und ja, ich finde es auch aus so mitarbeitenden Perspektive total cool, dass man, also dass ihr sagt, okay, es ist jetzt kein, es ist nicht irgendwie der berühmte Elfenbeinturm, in dem die Innovationsleute jetzt sich irgendwie was zurechtspinnen, in ihrem Bällebad und den ganzen Tag auf der Regenbogenrutsche rumtouren und Post-its kleben.
Habt ihr das bei euch?
Ja, klar.
Geht ihr nicht auf der Rutsche zum Lunch? Schon?
Schon.
Vielleicht.
ja, sondern dass halt jeder einfach in den Prozess einsteigen kann, ne? Das, oder theoretisch. Das finde ich extrem, extrem wichtig und hat ja hat nicht nur den Austausch und die Vernetzung, sondern ist auch eine hohe Wertschätzung für alle Mitarbeitenden.
Naja, und steigert die Innovationskraft.
Ja, voll.
Dass quasi neue Schnittstellen geknüpft werden oder Dinge miteinander verbunden werden, die eben nicht miteinander verbunden waren.
Und da gibt es wirklich einfach coole Beispiele. Wir hatten eine Person aus dem Team von Vivian, die hatte Idee, ich glaube, Vivian hat es kurz angesprochen, ich möchte mal ein Dating-Format machen oder eine Kochsendung mit Menschen mit Migrationshintergrund, war auch mal so eine Idee. Das kam aus der Distribution. Früher hätte man das wahrscheinlich, du hättest irgendjemanden kennen müssen, sonst hätte man dich nicht gehört. Das hat so angefangen, ging in den Entwicklungsprozess, eine Inhaltabteilung hat dann den Produktionslead übernommen und die beiden Formate wurden am Ende dann distribuiert. Und so Wege, glaube ich, das war früher, ich möchte nicht sagen unmöglich, aber definitiv viel schwieriger, solche Ideen dann wirklich auch umzusetzen.
Was sind eure größten Erkenntnisse nach den 2 Jahren und wie iteriert ihr euch jetzt selber?
Also ich glaube, ein Punkt, den wir gemerkt haben, ist, es ist nicht wirklich ein Vier-Kräfte-Modell. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über 4 Kräfte gesprochen. Weil oft die Produktion nicht auf Augenhöhe. Also bei großen TV-Sendungen logischerweise Produktion immer von Anfang an dabei. Live-Geschichten, Produktion immer von Anfang an dabei. In der digitalen Welt, wir produzieren unsere Dinge oft selber. Wir arbeiten mit VJs, da gibt es die Produktionsabteilung nicht in dem Sinne. Also da haben wir gemerkt, bei gewissen Formaten ist es dann eher ein 3-Kräfte-Modell. Und manchmal ist es aber ein 5-Kräfte-Modell, weil wir haben noch eine Abteilung oder einen Bereich, der Herstellungsmanagement heißt. Die erarbeiten beispielsweise alle Verträge mit externen Produktionsfirmen, was bei Auftragsproduktionen eine unendlich wichtige Funktion hat, weil wir so über das ganze Unternehmen mittlerweile die gleichen Tagesansätze haben, Budgets und Verträge gleich erstellt werden etc. Das war früher nicht so. Also manchmal hast du 3, manchmal hast du eher 5 Kräfte und darum sind wir jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, okay, es muss mehr Kräftemodell heißen und wir müssen dann auch je nach Produktion, je nach Format wirklich schauen, wer muss alles dabei sein und dann ist es auch mal okay, wenn aus der Produktion niemand dabei ist, dafür aus dem Herstellungsmanagement. Also wir haben vor 2 Jahren, wo wir gesagt haben, wir starten das jetzt, immer gesagt, wir sind eine lernende Organisation, die sich stetig weiterentwickeln muss. Und ich glaube, wir sind jetzt so nach gut 2 Jahren genau an dem Punkt, wo wir so erste Dinge anpassen müssen. Eben, es heißt jetzt mehr und nicht mehr 4 Kräfte. Was bedeutet das genau etc.? Da sind wir ständig unterwegs und sind jetzt wirklich gerade wieder so an einem Punkt, wo wir, denke ich, bis Ende Jahr wieder einiges anpassen werden.
Ist ja auch voll echt eine Ressourcenfrage, ne? Wenn du irgendwie, wenn man das merkt. Das ist vielleicht.
Ja, voll. Also, das ist ein Riesenpunkt. Den haben wir gar nicht drüber gesprochen. Aber du musst bei jedem Format immer aus jeder Kraft jemand dabei haben. Audience sind, glaube ich, 25 Vollzeitstellen, irgendwie 30, 35 Menschen bei uns. Das ist eine sehr kleine Abteilung. Auch nicht immer einfach, dass sie immer bei allen Entwicklungen dabei sein können. Also da müssen wir genau anpassen, wo macht was Sinn. Weil am Anfang war jetzt einfach der Prozess klar. Alle Kräfte sind immer mit dabei. Keine Diskussion. Und da müssen wir jetzt schon ein bisschen justieren, damit das dann in Zukunft auch funktionieren kann.
Wie lange dauert denn eine Entwicklung bei euch im Schnitt?
Ich finde es mega schwierig zu sagen, weil wir haben, weißt du, also Zeithorizont TV, da sind wir jetzt am Entwickeln für Sendungen, die dann Ende 25, Anfang 26 kommen und wir eher in der digitalen Welt, wir haben morgen eine Idee und im Juni soll sie dann online sein. Wenn du so fragst, hätte ich gesagt, irgendwo 3 Monate ist vielleicht was Realistisches, aber es ist wirklich, es ist sehr unterschiedlich von Kanälen, von, es ist ein Highlight im 25, wir sind jetzt schon dran, über, lasst uns im Sommer was Neues ausprobieren. Da gibt es eigentlich, Wie immer in der Entwicklung gibt ein bisschen alles.
Und der Umfang der Formate oder die betroffenen Vektoren auch, die betroffenen Kanäle, das unterscheidet sich total oder da gibt es einen großen Schwankungsbereich. Ich glaube, am schnellsten sind wir tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, mit neuen Kanälen oder mit Kanalkonzepten. Also wenn wir jetzt einen neuen TikTok-Kanal öffnen wollen oder wenn wir einen YouTube-Kanal bauen und da ein Kanalkonzept mit all diesen Konzepten, mit diesen neuen Kanälen, gehen wir ja auch durchs Commissioning Board. Und da hätte ich schon gesagt, das haben wir auch schon mal in einem Monat, eineinhalb geschafft.
Ja.
Ja, das stimmt.
Und dann darf man nicht vergessen, weißt du, was ist noch wichtig, wir haben die FormatentwicklerInnen in allen Abteilungen, die entwickeln Formate, aber die arbeiten ja immer mit Menschen zusammen, die es danach umsetzen müssen und das sind alles Leute, die im tagesaktuellen Geschehen genau. Am Arbeiten sind. Also wir haben wenig, wir fangen jetzt an, mehr in Sprints zu entwickeln, das ist ein Thema, aber oft ist es ja dann so, dass man halt einmal die Woche einen halben Tag machen kann oder alle zwei Wochen mal einen halben Tag und dann kann es halt schon auch mal länger gehen.
Ich bin auf jeden Fall Fan von eurem Vierkräfte- oder Mehrkräfte-Modell.
Vielleicht Superkräfte-Modell.
Superkräfte-Modell. Ja, vielleicht, das klingt noch besser als Mehrkräfte, finde ich. Vielleicht nennt ihr es auch das Superkräfte-Modell.
Stimmt, da haben wir einen Fehler gemacht.
Ja, das lässt sich ja noch ändern.
Und alle Mitarbeitenden kriegen einen Ganzkörperanzug mit SRF-Logo auf der Brust.
Ja, ja.
Oh ja.
Ich sehe es auch vor mir.
Ich nehme das mal mit, ich frage hier mal gleich. Aber
schick das mal ins Commissioning Board.
Ideen kommen ja von überall.
Ich schicke ein Foto.
Korrekt. Das war jetzt eine Idee von extern.
Genau.
Ja, genau. Wir kommen auch pitchen, kein Problem. Müsst uns nur den Flug in die Schweiz bezahlen.
Entwicklungsbudget, haben wir.
Sehr gut. Ja, dann sehen wir uns ja gleich. Vielen Dank, ihr beiden. Wir würden das nochmal kurz zusammenfassen. Helmer hat ja mitgeschrieben, welche vier Kräfte sind es denn?
Wen meinst du mit wir? Also die Kräfte sind Inhalt, Produktion, Distribution und Audience. Inhalt, die machen den Content, Produktion, da steckt Technik drin, also die stellen Dinge her. Distribution, die steuern, wie die Plattform bespielt werden und sorgen halt irgendwie für Aufmerksamkeit, Reichweite. Und bei Audience wird viel analysiert, das eigene Portfolio, aber natürlich auch der Markt. Da werden die Zielgruppen und deren Bedürfnisse betrachtet. Und die spielen dann zusammen, die vier. Und die neuen Ideen für neue Formate oder neue Kanäle, die kommen jetzt nicht mehr nur aus so dem redaktionellen Bereich, sondern von überall her, also von allen Bereichen. Wenn zum Beispiel Audience sagt, wir gucken auf unser Portfolio und sehen da eine Lücke, die wir gerne mal bespielen wollen. Oder Distribution sagt, wir gucken auf unsere Plattform und stellen fest, dies und jenes täte uns mal gut. Also die Vielfalt der Formate wird größer und man wird vielleicht nicht schneller, aber die Chance auf Erfolg wird auf jeden Fall dadurch größer, weil irgendwie alle Perspektiven und Expertisen von Anfang an im Prozess mit dabei sind.
Weil die so schön zusammenspielen, nämlich wie?
Weil die so schön zusammenspielen, indem sie auf Augenhöhe zusammenarbeiten und alle quasi ihre Expertise irgendwie von Anfang an mit einbringen. Und damit das aber funktioniert, ist es total wichtig, das hat mir so schön erklärt, dass ganz viele Dinge von Anfang an gut geklärt sein müssen. Es gibt den Auftrag, der wird vom Commissioning Board bei euch dann quasi nochmal abgesegnet, dass die Ziele klar formuliert werden, an denen man sich dann auch messen lassen kann, um auch direkt diesen Review-Prozess mit anzuschieben. Die Rollen müssen geklärt werden, der Zeitplan muss geklärt werden. Es braucht von allen ein gemeinsames Commitment, damit man dann irgendwie loslegen kann. Genau, und sich nicht dann irgendwie verrennt.
Und was können wir für unsere nächsten Formatentwicklungen davon lernen?
Ganz viel. Ich glaube, da stecken ganz viele Sachen drin. Also erstmal diese Erkenntnis, es gibt einfach Zielgruppen, die erreichen wir ganz oft mit ganz vielen Produkten und es gibt andere Zielgruppen, die erreichen wir gar nicht. Und deswegen muss am Anfang ja immer diese Frage sein, so welche Zielgruppe wollen wir denn eigentlich erreichen und welches Bedürfnis haben die? Und dass das der Antrieb ist für Formatentwicklung und man dann guckt, wo geht's hin? Ich glaube, diese diversen und interdisziplinären Teams, um ganz früh schon Stärken und Schwächen quasi von einem Format identifizieren zu können und nachjustieren zu können, ist total wichtig. Formatentwicklung ist auch ein Prozess und da braucht es einen klaren Auftrag, es braucht ein Ziel, es braucht ein Commitment der Leute. Rollen klären, haben wir auch schon hier ganz oft drüber gesprochen, ganz wichtig am Anfang einer Formatentwicklung, klärt eure Rollen und manche, wie so zum Beispiel, wer begleitet eigentlich den Prozess, einfach total wichtig sind.
Und wenn ihr so einen Prozess euch nochmal anschauen wollt und in die Formatentwicklung einsteigen möchtet, dann können wir euch das ARD Playbook Formatentwicklung wärmstens empfehlen. Verlinken wir euch in den Shownotes. Ja, wir haben uns so schön verquatscht mit Manu und Vivi und haben total überzogen. Jetzt ist die Leitung in die Schweiz leider schon weg und die beiden können gar nicht mehr Tschüss sagen. Deswegen machen wir das jetzt ganz schnell.
Und wir wollten noch Danke sagen. Das schicken wir per Mail hinterher.
Tschüss.
Tschüss und vielen Dank.
Der ARD-Podcast Formatentwicklung.